Deutschlandfunk. Das Feature.
I'm sure there's a lot of the same mathematics in the score.
Da ist eine Menge Mathematik im Spiel. Aber am Ende gewinnt die Musik.
The way she combines,
wie sie aus vielen Quellen schöpft und die in ihre Musik überführt. Ich finde, das ist magisch, fantastisch.
Fantastic. Yes, I love it. I love it.
Wahrheit in der Stille. Die Komponistin Sofia Gubaidulina. Ein Feature von Marietta Morawska-Büngeler.
Я не очень хорошо понимаю слово bedeutend. Я не очень хорошо знаю, что означает, потому что не все в жизни можно обозначить как что-то обозначающее.
Wie kann man eine Komponistin nur fragen, welche Bedeutung das Komponieren für sie hat?
Ich habe gesagt, dass ich verstehe nicht das Wort bedeutend, weil im Leben gibt es viel absolut natürliche Erscheinungen, die nichts bedeuten. Sie einfach existieren. Kann man sagen, dass es ist innere Notwendigkeit.
Im Juli 2018 besuche ich Sofia Gubaidulina an 2 Tagen in ihrem Haus bei Hamburg. Die Frage nach der Bedeutung des Komponierens klingt in ihren Ohren womöglich ungeschickt. In Wahrheit versuche ich wiederzufinden, was ich über die Deutung ihrer Kunst gelesen habe. Aber das ist nicht so einfach.
Was konnte man sagen außer Musik, außer konkreten Klängen? Mir scheint in dieser Hinsicht das Wort nur noch stört. Jeder Wort, besonders das Wort von Komponisten. Manchmal ist es schrecklich lächerlich, wenn der Komponist viel, viel konnte man zu sagen und sagt verschiedene interessante Dinge und dann kommt das Werk und nichts Ähnliches klingt in diesem Werk.
Gubaidulina erweist sich als Philosophin mit Humor. Herzlich, offen, bescheiden. Sehr schnell wird mir klar, der Austausch, das Gespräch sind ihr lieber als so ein Frage-Antwort-Modus. Sofia Gubaidulina, Jahrgang 1931, ist immer noch sehr beschäftigt. Sie komponiert intensiv und reist in der ganzen Welt zu Proben, Konzerten, Festivals, Ehrungen. Für Interviews hat sie wenig Zeit, höchstens in den kurzen Pausen zwischen den intensiven Arbeitsphasen. Noch bis tief in die Nacht, sagt sie, habe sie an einem Werk gearbeitet, das demnächst in Rotterdam aufgeführt wird. Aber ihre Augen lächeln. Zierlich ist sie. Was für ein Kontrast zu den fulminanten Klängen, die sie komponiert. Es fiel mir schwer, das Zimmer zu beschreiben, in dem wir sitzen. Gubaidulinas Ausstrahlung hält mich gefangen. Nur ein Steinway-Flügel im Wohnraum nebenan weckt sofort meine Aufmerksamkeit. Ein Geschenk von Rostropowitsch, sagt die Komponistin. Überhaupt sei das Klavier das wichtigste Instrument für sie. Klavier spielte sie bereits in der frühen Kindheit. Im Elternhaus in Kasan an der Wolga stand ein alter Flügel.
Ja, und das war meine erste große Liebe. Dieses Instrument, obwohl es war tatsächlich ein sehr schlechtes Instrument, aber das war Flügel, konnte man die Decke öffnen. Und das war Anfang und ich und meine Schwester begannen damals Klavier studieren bei einem sehr guten Pädagogen. Und außer normalen Schulrepertoire könnten wir mit der Schwester improvisieren. Das war eine sehr gute Möglichkeit, Fantasie zu entwickeln.
Die Diese Sonate für Klavier komponierte Sofia Gubaidulina 1965.
Zuerst habe ich nicht gedacht, dass ich möchte Komponistin sein. Nein, ich war Pianistin. Aber ich leidenschaftlich möchte beherrschen diese Möglichkeit, meine klangliche Fantasie ins Papier zu bringen. Das war der Traum. Das war eigentlich ein Wunsch. Und das ausprobierte ich sehr, sehr früh, als ich 6 Jahre alt war, 7 Jahre alt, ins Realität Fantasie zu bringen.
Meine erste Begegnung mit der Komponistin und ihrem Werk geht ins Jahr 1971 zurück. Ich war damals Musikstudentin in Warschau und hörte beim internationalen Musikfestival Warschauer Herbst ihre Komposition Concordanza für Kammerensemble. Wie Gubaidulina mit den Klangfarben umging, wie sie dissonierende Klangeffekte der Instrumente am Ende des Stückes zu einer Symbiose führte, hatte mich sehr beeindruckt. Heute kann ich Sie fragen, wie Sie dieses Festival, wie Sie Ihren Aufenthalt in Polen damals wahrgenommen hat.
Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Auftritt von 4 Posaunisten. Es war Happening, sozusagen instrumentaler Theater. Und das war für mich sehr, sehr faszinierend. Diese Freiheit, diese Erweiterung von Möglichkeiten in verschiedenen Aspekten der Kunst.
Das Festival war mehr als ein Musikfest. Es war ein ziemlich freies Treffen zwischen Ost und West. Alles, was Rang und Namen hatte, kam nach Warschau. Komponisten, Journalisten, Musikwissenschaftler, Besucher aus aller Welt. Und die Avantgarde der zeitgenössischen Musik. Stockhausen, Boulez, Cage, Nono, Moderna.
Diese Kenntnisse über indische Musik zum Beispiel, über japanische, über chinesische und Zusammentreffen mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Zivilisationen sozusagen, spielten damals für mich sehr, sehr große Rolle. Jedenfalls in meinem Leben war das Periode von Erweiterung. Bewusstsein brauchte diese Erweiterung.
Gubaidulina war 40, als sie nach Warschau kam. Ein Jahr zuvor hatte sie sich christlich-orthodox taufen lassen, in einem streng atheistischen Staat. Es gab sehr wenige, die damals diesen Mut aufgebracht hätten. Aber Gubaidulina musste. An Gott habe sie schon immer geglaubt.
Bis jetzt, das ist Rätsel für mich. Woher kommt meine Religiosität? Weil die Familie war antireligiös. Und das Land war streng gegen Religiosität, jede Religion. Ich glaube nur Intuition.
Sofia Gubaidulina wurde in Chistopol, in der tatarischen autonomen Sowjetrepublik, als Tochter eines tatarisch-russischen Paares geboren. Ein Großvater war muslimischer Imam, aber in ihrem Elternhaus wurde Religion nicht ausgeübt. Die Familie sah ihren Glauben mit großer Sorge, sagt sie.
Es war zu gefährlich und das war tabu. Und ich verstand, für mich war klar, dass Musik ohne dieses Gefühl hat keinen Grund zu existieren.
Der Glaube hat ihr geholfen, alle schwierigen Situationen im Leben zu meistern. Und auch das Komponieren versteht Sofia Gubaidulina als Gebet. als Gespräch mit dem Absoluten, als das transzendente Sein mit Gott.
Ich würde sagen, das konnte man nennen fundamental. Für mich selbst stelle ich mir nicht vor, ohne Religiosität etwas zu schaffen in der Kunst, überhaupt nicht. Besonders klar für mich war das, als ich das Werk Drittes Violinkonzert geschrieben habe. Besonders klar spürte ich diesen Raum zwischen ich und du, wie steht bei Martin Buber, für mich sehr wichtiges Buch. Ich und du von Martin Buber.
Viele Werke Gubaidulinas tragen religiöse Titel und behandeln eine mystische Symbolik. Das Kreuz spielt eine große Rolle in vielen Varianten über viele Jahre. In ihrer im Jahr 2000 uraufgeführten Johannespassion kreuzen, überschneiden, überlagern und kontrapunktieren sich Ausschnitte aus dem Johannesevangelium und aus der Apokalypse. Vor der Musik komponierte sie das Textmaterial.
Es war schwierige, aber sehr, sehr intensive Arbeit. Das dauerte ungefähr 4 Monate nur Texten ohne Musik. Ich glaube, dass diese Arbeit mit den Texten war sehr produktiv, weil Klang kommt als etwas Natürliches in diese Arbeit.
Der zweiteilige Zyklus Johannes Passion und Johannes Ostern für 4 Solostimmen, 2 Chöre, Orgel und Orchester wurde von Publikum und Musikwelt mit Begeisterung aufgenommen. Auch nicht-religiöse Menschen spüren ihre starke spirituelle Kraft. Der Musikkritiker Max Nüffeler schrieb über die Passion:
Großes, Himmel und Hölle aufreißendes Welttheater. Wer das gehört hat, nimmt ihre Musik künftig anders wahr.
Das Haus der Komponistin ertrinkt im Grünen. Appen, der kleine, ruhige Ort im Norden von Hamburg, wo Sofia Gubaidulina seit 1992 wohnt, ist umringt von Baumschulen und Gärtnereien. Im Sommer bestimmen die bunt blühenden Rosenfelder die Landschaft.
Es ist Tatsache. Das ist wirklich Paradiese.
Hier kann sie sich zurückziehen und komponieren.
Ich suchte Einsamkeit und die Stille. Und Deutschland hat mir das geschenkt. Ich habe dieses Geschenk angenommen.
Auch darum ist sie im Frühjahr 1991 nach Deutschland gekommen, erzählt sie. Die Grenzen waren offen. Endlich gab es geistige Freiheit. Viele ihrer Kompositionen, die lange in der Schublade gelegen hatten, wurden nun auch weltweit von den besten Interpreten und Orchestern aufgeführt.
Das war viel Veränderungen und ein bisschen leichter war mit verschiedenen Dingen.
Aber die Wirtschaft kollabierte. Zu der Zeit waren Lebensmittel, Kleidung und andere Güter sogar noch knapper als vorher. Die Bevölkerung war enttäuscht. Im Januar 1991 schossen Spezialtruppen des sowjetischen Innenministeriums auf die Unabhängigkeitsbewegung in Lettland und Litauen. Auch die Situation in Moskau war bedrohlich.
Es war für mich sehr gefährlich und außerdem hatte ich das Wichtigste verloren damals, Spaziergänge um Moskau. Aber das ist Hauptsache für meine Komposition. Die Situation war so schwierig, so kompliziert und immer größer Kriminalität. Und ich bin sehr, sehr schwache Frau.
Es war nicht einfach, aber gute Freunde halfen ihr bei der Umsiedlung.
Meine Freunde Viktor Suslin und seine Frau Julia, die bisher sehr nahe steht zu mir, Komponistenfreunde und Interpretenfreunde, Elsbeth Moser, Gidon Kremer, alle haben geholfen. Und dieses Haus hatte Julia gefunden. Mir scheint, nur noch in der Stille können wir Wahrheit hören und wahrnehmen. Und gerade dieser Zustand ist schwer erreichbar, besonders in der modernen Welt, fast unmöglich. Und der Mensch verliert etwas Wesentliches ohne diese Stille. Nur noch in der Stille kann man etwas Höheres wahrnehmen. Und in der Kunst ist es das Wichtigste. Ich strebte immer in meinem Leben darum, das zu erreichen, aber schwer zu erreichen. Schwer. Und viele Komponisten spüren dasselbe. Und sehr viele Komponisten komponieren das Stück Silenzio. Ich auch. Also Schweigen, Stille.
Dass der Klang in der Stille geboren wird, hat die Komponistin schon als Kind erlebt, auf Spaziergängen in der Natur mit ihrem Vater. Als Geodät hatte er das Land zu vermessen und manchmal nahm er sie mit.
Sehr gute Erfahrung. Und außerdem während diesen Spaziergänge, ich schätze sehr hoch die Möglichkeit zu schweigen. Also mein Vater gab mir diese Möglichkeit, diese Stille und Schweigsamkeit zu erleben als etwas Wesentliches im Leben, die Stille zu hören. Es war fantastisch.
Wie klang diese Stille, frage ich Sie. Hörte sie Wind, Vögel, Insekten?
Wind, nein. Umgekehrt, absolut Ruhigkeit konnte man erleben. Nichts existiert und plötzlich beginnt klingen.
So fangen viele ihrer Kompositionen an. Aus der Stille geboren.
Ich glaube, ja, diese Erfahrungen waren Anfang der Komposition. Es war nicht bewusst, aber es war sehr, sehr wichtig.
Silenzio. 5 Stücke für Bajan, Violine und Violoncello von 1991.
Ich erinnere mich an diesen widersprüchlichen Moment in meinem Leben. Ich war damals in einem schweizerischen Dorf, heißt Laufen, bei den Freunden von Gidon Kremer. Damals war ich absolut ohne Haus und brauchte etwas, wo ich konnte komponieren.
Hier erlebt sie den Putsch gegen Gorbatschow.
Und dann sitze ich August 1991 dort und in Russland geschehen in diesem Moment schreckliche Dinge und ich beschäftige mich mit der Stille. Es war so Widerspruch, solches Kontrast und manchmal kommt Gidon zu seinen Freunden und erzählt über diese Ereignisse und ich in diesem Moment komponiere über die Stille.
6 Jahrzehnte ihres Lebens verbrachte die Komponistin in der Sowjetunion. Auch ihre musikalische Entwicklung vollzog sich zum größten Teil dort. Das Leben in der Diktatur vernichtete viele künstlerische Begabungen und Karrieren. Sie schildert eine typische Situation aus der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Damals lebte sie in Moskau und hatte wenig Geld.
Und ich finanziell war absolut auf Null. Und ich habe entschieden, ins Ministerium kommen und zeigen meine Partitur Nacht in Memphis.
Nacht in Memphis. Geschrieben hatte sie die Kantate für Mezzosopran, Chor und Orchester auf altägyptische Texte.
Nacht in Memphis. O Nacht, daruj mne mir, ja podaruj sebe mir.
O Nacht, gib mir Frieden und ich gebe dir Frieden. Gib mir Ruhe, wie ich dir Ruhe gebe.
Fantastische Gedichte.
Mit der Partitur und einer Aufnahme des Stückes marschierte sie also ins Kulturministerium, zum Abteilungsleiter für Musik.
Ich wusste, das Ministerium hat Geld. Und er sagt mir, es ist unmöglich. Vielleicht Musik nehmen wir. Aber wozu diese Texte? Es ist besser, wenn Sie schreiben, nächste Parteitag eine Kantate. Also die Sache ging nicht über ästhetische Dinge. Nicht über Musik. Absolut nicht. Es waren Ideologieprinzipien. Man muss loben dieses totalitären Regime. Das ist unmöglich für mich.
Die junge Sofia hatte 1949 bis 1954 am Kasaner Konservatorium Klavier studiert. Die Eltern gehörten der Intelligenzia an. Das heißt, im Arbeiterstaat der Stalin-Ära lebten sie in Armut.
Immer Hunger. Immer. Ich erinnere mich nur noch diese Tatsache. Immer Hunger. Es ist ein erniedrigendes Gefühl, sehr arm und hungrig zu sein. Das war eine besondere, paradoxale Situation in diesem Regime. Arbeiter waren ziemlich in guter Lage. Und jedenfalls, die Familie war wirklich sehr arm, weil war intelligent.
Und dann glückliche Jahre in der Hauptstadt. Nach Stalins Tod lockerte Chruschtschow die Diktatur. Gubaidulina bekam ein Stipendium. Von 1953 bis 1959 studierte sie Komposition am Moskauer Konservatorium. Es folgte eine vierjährige Aspirantur.
Ausbildung kostet fast nichts. Und es gibt fantastische Situation im Studentenheim. Es gibt Bett, es gibt kleines Tischchen und es gibt Konservatorium daneben, wo konnte man zum Beispiel um 6 Uhr morgens bis zum 10 absolut frei spielen und existieren viele Bibliotheken. Und immer dort sitze ich und komponiere und lese und bekomme Ausbildung. Also diese Jahre in Moskau Konservatorium waren glücklichste.
1963 entschied sich Sofia Gubaidulina für ein Leben als freischaffende Komponistin. Ein Jahr später begann die Brezhnev-Ära.
Ich glaube, ich war ziemlich leidsinnig, wirklich frei zu sein, aber was innere Notwendigkeit. Und ich habe gefunden, Möglichkeit, ein bisschen für das Leben Kinomusik zu schreiben. Es ist nicht so leicht zu finden, diese Arbeit, aber möglich. Und dann kommen die Jahre, die ich benutzen konnte, ein bisschen zu verdienen und dann sehr ökonom zu leben und in dieser Periode etwas wirklich frei zu schaffen.
Sie lebte sehr sparsam, nicht so üppig wie die Hymnenschmiede der KPDSU.
Dafür konnte man ein bisschen andere Charakter haben. Ich war wirklich frei. Ich persönlich war einverstanden damit, dass fast alle meine Werke werden nicht aufgeführt. Damals spielte sehr große Rolle Interpreten und besonders Gidon Kremer als Interpret. Ich war absolut fasziniert mit dieser Persönlichkeit und Art und Weise zu spielen. Ich besuche ein Konzert, wo Gidon Kremer spielt und plötzlich kommt mir diese Idee, dass der Künstler opfert sich selbst für die Kunst, für eine Phrase, für einen Ton, für eine Bewegung, für eine Berührung. Dann, als er hat mir einmal gesagt, dass es wäre nicht schlecht, ein Werk zu haben, ich habe wahrgenommen als Möglichkeit, diese Idee, Opferung darzustellen im Werk.
Noch heute schwärmt Gubaidulina von Kremers Geigenspiel. Welcher Reichtum an Farben! Aus dieser Stimmung heraus schrieb sie 1979 für ihn das Violinkonzert Offertorium. Verliebt in sein Spiel. Verliebt in das Thema aus dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach, das dem Werk eine Struktur verleiht. Jede Note des Themas wird von einem anderen Instrument in einer anderen Klangfarbe gespielt. Mit diesem Violinkonzert gelang Sofia Gubaidulina ihr internationaler Durchbruch. In der Sowjetunion war eine öffentliche Aufführung zwar nicht möglich, aber Gidon Kremer, der 1980 im Westen geblieben war, spielte die Premiere im Mai 1981 im Wiener Konzerthaus mit dem ORF-Symphonieorchester und später auf anderen Bühnen weltweit. Für die westliche Musikwelt war das Werk eine Offenbarung. Sie staunte. Diese Komponistin wandte keine revolutionären Kompositionstechniken an. Sie erfand keine neuen Klänge. Und trotzdem war das neu. Offertorium, Opferung. Mehrfach in unserem Gespräch erwähnt die Komponistin dieses Wort. Begreift sie das Leben so, als Opferung?
Ja, das ist Tatsache. Zum Beispiel, die Frau gebärt das Kind. Sie opfert sich selbst absolut real. Ihr Blut, alles gibt diese Frau für das Kind. Es ist Opferung von Natur aus. Also das Leben ist Opferung, wirklich.
Der erste Tag, an dem ich Sofia Gubaidulina begegne, der 10. Juli, ist ein besonderer Tag. Genau 6 Jahre zuvor war der Komponist Viktor Suslin gestorben, ihr inniger Freund und Weggefährte. ein schwerer Verlust. Ich weiß nicht, ob sie darüber zu sprechen vermag, aber sie zeigt sich offen.
Ja, ja, wichtigste Person. Es ist echte Freundschaft, eben musikalische Freundschaft, das ist etwas Besonderes. Unter Komponisten ist es Seltenheit. Jedenfalls in dieser Hinsicht fehlte absolut diese Idee von Konkurrenz. Wir absolut verschiedene Persönlichkeiten und nicht desto weniger sehr einig im Kern des Lebens, im Klang. Und das war vielleicht etwas Einmaliges.
Mit Viktor Suslin und dem Komponisten Wjatscheslaw Artjomow gründete Gubaj Dulina 1975 in Moskau die Gruppe Astrea. Die Musiker improvisierten auf seltenen russischen, kaukasischen sowie mittel- und ostasiatischen Volks- und Ritualinstrumenten, oft im Freien. Mit Suslins Emigration nach Deutschland 1981 unterbrach Astrea ihre Tätigkeit. Zur Wiederbelebung kam es in den 90er Jahren in Deutschland, in einer neuen Besetzung.
Eigentlich, ich bin mehr intuitiver Mensch als denkender Mensch. Und in der Kunst schätze ich am meisten Intuition. Und wenn Intuition gestört ist, es ist schmerzlich für mich. Also diese Improvisationsmomente haben uns gegeben, diese Möglichkeit, etwas rein Intuitives zu führen und zu schaffen. Ganz allein, ohne Publikum, ohne Kritik, ohne störende Momente. Und das waren für mich nicht nur faszinierende, sondern wichtigste Momente. Manchmal spürte ich, dass etwas geschieht, absolut unbekannt für mich. Also die Seele erscheint als Klang. Klang und meine Seele ist eins geworden.
Diese besonderen Momente mit Astrea hätten ihre Kompositionstätigkeit vielleicht nicht unmittelbar beeinflusst. Aber, sagt sie,
die Seele ist bereichert. Das ist wesentliche Erfahrung. Eigentlich bis jetzt meine ich, dass echte Kunst, es ist Verbindung mit diesen zwei Sachen, intuitiven Strom und Begrenzung.
Die richtige Balance sei nicht einfach zu erreichen. Kreuzigung nennt sie das in unserem Gespräch.
Jedes Mal, jeden Schritt für mich persönlich spüre ich als etwas so Begrenzendes, also Realität begrenzt. Fantasie begrenzt Vollkommenheit. Und das ist das Wesen des Lebens, das Wesen der Existenz überhaupt.
Wir sprechen darüber, wie sie mit Hilfe von Zahlenfolgen und Zahlenverhältnissen die Klänge und die musikalische Zeit einer Komposition organisiert. Wie sie den Aufbau einer Komposition, deren kleinste Bestandteile und die komplexe Struktur gestaltet. Als Beispiel nennt sie die Fibonacci-Zahlenreihe. So wie in der Fibonacci-Reihe die Summe zweier aufeinanderfolgender Zahlen die darauffolgende Zahl ergibt, so kann zum Beispiel die Summe der Takte zweier aufeinanderfolgender Teile eines Musikstückes die Länge des nächsten Teils ausmachen.
Ich versuche das. Es ist mein Experiment. Sehr schwierig. Nimmt viel, viel Zeit. Manchmal gelingt, manchmal nicht. Weil intuitiver Strom, musikalischer Strom, möchte nicht diese Begrenzung haben. Also es ist ein großer Streit zwischen Intuition und Zahlensystem. Für mich ist es wichtig, weil es ist Gesetzmäßigkeit, die in der Welt existiert. Also verbindet die Kunst der Musik mit der universalen Gesetzmäßigkeit.
Ein anderes Beispiel. Quaternion für vier Violoncelli. Hat sie dieses komplexe Zahlensystem in Musik umgesetzt? Und wenn ja, wie?
Es ist ein Versuch. Zu kompliziert war die Idee.
Aber das Stück klingt doch vollkommen, erwidere ich.
Vollkommen, ich habe Angst zu sagen.
Ist Vollkommenheit unmöglich zu erreichen?
Ich glaube, fast unmöglich.
Aber sie versucht es doch.
Mir scheint, jeder Künstler versucht.
Bei Dulinas Interesse für mathematische Gesetzmäßigkeiten beim Komponieren weckte Pjotr Mieszczaninow, ihr 2006 verstorbener zweiter Mann. Er war Musiktheoretiker und Dirigent und verfasste eine Arbeit über Zahlenverhältnisse und musikalische Skalen.
Diese Persönlichkeit war für mich sehr, sehr wichtig. Und besonders Art und Weise zu denken über Welt, über die Musik. Sehr, sehr viel für Musik hat er gemacht. Jedenfalls alle Schemen habe ich genommen aus seiner Arbeit. Zum Beispiel verschiedene Zahlensysteme. Und besonders interessant für mich und unschätzbar diese Scheme von Summations- und Differenztönen. Und ich habe ein Werk geschrieben, heißt Glorious Percussion für Schlagzeug. Und Hauptsache war gerade diese Differenztöne. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit John Cage. Es ist eine sehr originelle Figur und auch sehr viel Neues, paradoxalerweise, zu mir. Zum Beispiel Strebung nach Natur, natürlich zu sein. Und das war für ihn Hauptsache.
Gubaidulina traf John Cage 1968 in Moskau und spürte in ihm einen Bruder im Geiste. Wir sprechen am Ende dieses Nachmittages noch lange über andere Komponisten, über ihre Vorbilder.
Johann Sebastian Bach, das ist Verbindung struktureller Mannigfaltigkeiten und Vollkommenheit in dieser Hinsicht und feurige klangliche Substanz.
Aber auch Webern und Schostakowitsch.
Webern als Ideal struktureller Arbeit schätze ich sehr hoch. Und Schostakowitsch für mich hatte besondere Rolle als tragische Figur in der Musik. Sehr wichtig für mich.
Bis heute steht Schostakowitsch ihr sehr nah. 1959 legte sie als Studentin bei einem Examen ihre erste Symphonie vor und wurde von der Kommission ermahnt, sie sei auf dem falschen Weg. Warum? Sie wende dekadente westliche Kompositionstechniken an. Gubaidulina erzählt mir, dass ihr Kompositionslehrer Nikolai Peiko sie damals zu Schostakowitsch nach Hause führte. Der sah sich das Werk an, lobte es und riet ihr, immer ihrem eigenen Weg zu folgen.
Es ist nicht so einfach, sich selbst zu sein in diesem Welt, wo existiert so viel Abhängigkeit von anderen Meinungen, anderen Positionen, von negativen Erscheinungen des Lebens. Er war nicht nur genialer Komponist, sondern sehr, sehr guter Mensch.
Wir gehen auf die Terrasse. Sofia Gubaidulina zeigt mir ihren schönen Garten mit einem Teich und großen alten Bäumen. Ich freue mich, dass ich morgen wiederkommen darf. Am zweiten Tag erwartet uns Sofia Gubaidulina vormittags. Wir trinken zusammen Tee. Hans-Ulrich Duffek, der Verleger, erzählt, vier Musiker würden sie gerne zu Hause besuchen, um ihr das erste Streichquartett vorzuspielen. Die Komponistin willigt ein.
Sie möchten Probe haben. Ich meine, das ist sehr produktiv, diese Probe, weil ich konnte diese Situation erklären.
Gubaidulinas erstes Streichquartett entstand 1971. In dem Jahr, in dem ich die Komponistin beim Warschauer Herbst für mich entdeckte. Für sie war das eine düstere Zeit und darum geht es auch in dem Stück.
Alles war mir damals fremd. Und die Idee von Quartett ganz pessimistisch. Also von Anfang sitzen Interpreten normal nebeneinander und korrespondieren ganz normal. Allmählich verlieren sie diese Einigkeit. Und am Ende des Werkes, alle vier Personen befinden sich in vier Ecken der Bühne. Und sie verlieren Zusammenhang. Sie hören einander nicht, verstehen nicht. Also ganz pessimistische Idee, Entfernung voneinander.
Die 70er Jahre waren insgesamt schwierig für Gubaidulina. 1974 durchsuchte das KGB ihre Wohnung und suchte nach verbotenen Büchern. Die Komponistin wurde auch von einem KGB-Offizier wegen ihres ehemaligen Mannes, des Literaten und Dissidenten Kolja Bokov, verhört. 5 Jahre später stand sie als Abweichlerin mit 6 anderen nicht linientreuen Künstlern auf der schwarzen Liste von Tichonchenikow, Generalsekretär des Komponistenverbandes. Es war die Zeit der Brezhnev-Doktrin und des Neostalinismus. Das politische Klima war vergiftet. Künstler von Rang verließen die Sowjetunion.
Ich finde, Deutschland ist ein gesegnetes Land. Jedenfalls, dieses Land für mich stellt etwas Besonderes dar.
Das klingt so, als sei Deutschland ihr eine zweite Heimat geworden.
Wenn man fragt mich darüber, ich sage, meine Heimat ist Planet Erde.
Universelle Schätze seien ihr wichtig. Universelle Institutionen. Auf keinen Fall nationalistische Egoismen. Multikulturelle Erfahrungen habe sie doch schon in ihrer Kindheit in Kasan gemacht.
Die Situation dort war universal, international. Also viele verschiedene Nationalitäten, nicht nur Russen und Tataren, sondern viel Ukrainer, Tschuwaschen, Baschkiren, Juden.
Den Kontakt zu Russland hat die Komponistin nie abgebrochen. Voller Freude erzählt sie mir, in ihrer Heimatstadt Kasan, in ihrem Elternhaus, gebe es jetzt ein Zentrum für zeitgenössische Musik. Das Sofia Gubaidulina Zentrum. Das Besondere ihrer Musik, dass die Komponistin aus vielen unterschiedlichen musikalischen Quellen schöpft. Aus tradierten und neuen Klangmitteln eine originelle Musiksprache entwickelt. Selbst in ihrem hohen Alter erschafft Sofia Gubaidulina fulminante Orchesterwerke. Wie das Oratorium Liebe und Hass zu Psalmen und Gebettexten in deutscher, russischer, italienischer, französischer und englischer Sprache. Auf der Website des Verlags lese ich darüber:
Das Werk ist in seinem musikalischen und textlichen Gehalt die spirituelle Reaktion der Komponistin auf die zunehmende Friedlosigkeit unserer heutigen Welt.
Macht sie sich Sorgen um den Weltfrieden, frage ich sie?
Sorgen habe ich als alle Leute jetzt. Einerseits sehe ich Phänomen des Menschen und begeistert bin. Es gibt solche Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach und Beethoven. Und andererseits sehe ich, dass der Mensch im Prinzip sehr unvollkommen und sehr verletzt ist. Und im Innersten der Seele des Menschen existieren Widersprüche, unvermeidbar und unüberwindbar. Also es ist sehr, sehr großes Problem, Friede zu bekommen.
Zur Zeit meines Besuchs arbeitet sie gerade intensiv an der Vollendung des Werkes. Die erste, kürzere Fassung des Oratoriums für 4 Gesangsstimmen, 2 gemischte Chöre und Orchester erlebte 2016 eine großartige und viel beachtete Uraufführung in Dresden. Es geht darin um die Diskrepanz in der menschlichen Seele.
Diskrepanz zwischen Hass, der hat viel Gründe zu existieren, und unserer Liebe zu Gott. Und diese Entgegenstellungen existieren in der menschlichen Seele, und das berührt mich sehr, sehr schmerzlich und leidenschaftlich.
Der Ausgangspunkt ihrer Komposition war ein Gedicht von Franz von Assisi. Ich lese Gubaidulina vor, was sie dazu 2014 in einem Interview sagte. Ich war geradezu erschüttert, als ich diesen Text las. Es geht darum, Liebe dorthin zu bringen, wo Hass regiert. Also genau mein Thema. An dieser Stelle habe ich meine Arbeit begonnen. Es gibt aber viele weitere Inspirationen. Wohin möchte sie die Liebe bringen? Sie schweigt eine lange Weile.
Ich bringe nur noch für Gott meine Liebe. Ich komponiere nicht für den Menschen. Ich bringe meine Musik nur ihm, dem Gott. Und für Gott bringe ich meine Liebe. Und mein Schmerz.
Dennoch bringe ihre Musik auch uns, den Menschen, viel, erwidere ich. Ihre Musik vermittele uns eine innere Schönheit, etwas Göttliches, Spirituelles. Sie berührt uns tief, tröstet, verändert. Selbst wenn sie nur für Gott komponiere, hätten auch wir Menschen etwas davon.
Ja, ja, das ist gut. Das ist gut.
Ich sitze mit einer Komponistin zusammen, die Weltruhm erlangt hat und von vielen Menschen gefeiert wird. Das ist ein eher seltener Fall in der zeitgenössischen Musik. Über 30 Preise wurden ihr verliehen. 2018 wurde sie in die in Kalifornien ansässige Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen. Oft wird sie als Grande Dame der modernen Musik bezeichnet. Ich bin davon überzeugt, dass Sofia Gubaidulina über sich nicht in solchen Kategorien denkt. Der äußere Glanz interessiert sie nicht. Im Porträtheft des Sikorsky-Verlags zu Gubaj Dulinas 85. Geburtstag steht als Motto ein Zitat von ihr. Ich lese ihr vor. Gewiss, zweifellos, jeder Mensch muss in seinem Leben den Mut zeigen, wenn er seine Lebensweise, seine eigene Meinung, sein eigenes System der Werte behaupten will, wenn er wirklich seine Persönlichkeit verteidigen will. Sie habe viel Mut gehabt, sage ich ihr.
Mut? Ich weiß nicht, genug Mut zu haben. Es ist problematisch zu sagen.
Sie habe so vieles bewältigt und erreicht in ihrem Leben, erwidere ich. Dafür müsse man doch viel Kraft und Mut haben.
Kraft oder Mut?
Beides.
Komplizierte Begriffe. Man muss viel, viel denken darüber.
Und das Glück? Ich will noch eine letzte Frage stellen.
Glück? Ich meine, dass ich bin sehr glücklich. Im Grunde genommen. Und immer, wenn ich erinnere mich verschiedene Einzelheiten meines Lebens, analysiere und sehe, dass immer ich bin glücklich, sogar in sehr schwierigen Situationen, sowieso das war mein Glück. Zum Beispiel, meine Eltern waren sehr arm, sehr negative Tatsache, aber das war mein Glück. Die ganze Einbildungskraft war gerichtet auf den Himmel.
Der Abschied ist sehr herzlich. Wir haben uns ausgetauscht, wir sind uns näher gekommen. Wahrscheinlich werden wir uns bald wiedersehen, im Oktober, bei der Gubaj Dulina Retrospektive in den Niederlanden, in Amsterdam und Den Haag. Also, do svidania, do widzenia. Den Haag, Oktober 2018. Sofia Gubaj Dulina ist erkrankt und kann nicht zum Festival kommen. Die Konzertbesucher, die ich in Den Haag befrage, wünschen ihr Gesundheit. Was bedeutet Ihnen Gubaj Dulinas Musik?
Heutzutage verlieren Religion und Glaube an Bedeutung. Das sollte nicht so sein. Deswegen ist es wichtig, dass Gubaj Dulina ihre Religiosität in der Musik äußert.
Not only she has
Sie hat ein unverwechselbares Idiom. Sie entfacht die Idee von persönlicher Freiheit. Sie inspiriert, ermutigt unsere und die nächsten Generationen. Sie ist eine große Komponistin. Und wir sind hier in Den Haag, um ihre Freude und ihr Mysterium zu teilen.
Ich möchte Inspirationen haben. Ich möchte weiter hören meine Klänge. Wie die Welt klingt, möchte ich weiter hören. Das ist mein weiterer Wunsch.
Wahrheit in der Stille. Die Komponistin Sofia Gubaj Dulina. Sie hörten ein Feature von Marietta Morawska-Büngeler. Es sprachen Claudia Mischke, Nina Lenföhr und Heiko Obermüller. Ton und Technik Gunter Rose und Thomas Widdig. Regie Fabian von Freier, Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.